Herzlich willkommen bei Passion Peak Episode 3. Mein Gast heute ist Christian Hosli, Projektleiter des Lachs Comeback Projekt vom WWF. Er ist ein sehr sympathischer und entspannter Typ, der über seine Leidenschaft, Biologie und über den König der Fische, der Lachs, erzählt. Gründe, warum der Lachs bei uns ausgestorben ist und über die Pläne, wie das Main wieder in der Schweiz ansiedeln kann. Aber auch so spannende Sachen wie Einblicke in seine Arbeitswelt und wie es ist, beim NGO zu arbeiten. Viel Spass und gute Unterhaltung. Passion Peak, Episode 3 mit dem Christian Hosli. Läuft.
Gut.
Christian, merci vielmals, hat es geklappt heute. Wir sind hier im WWF Zürich.
Genau,
Büro.
Genau.
Mega schöne Büro habt ihr.
Wir sind recht zufrieden, ja. Ist schön zum hier arbeiten, ja. Macht Spass.
Und im Stegenhaus hat es irgendwie noch so Soundanimation, habe ich gemerkt. Irgendwie Vögel und so Urwald.
Genau, ja. Das ist jetzt das neueste Jahr. Also wir haben das Büro jetzt gerade, ja, vor ein paar Wochen umgebaut, renoviert und so ein bisschen neue Räume geschafft und alles so ein bisschen modernisiert.
Ja.
Und genau, jetzt pfeifen im Stegenhaus noch ein bisschen die Vögel. Vielleicht irgendwann blubbern da mal ein paar Fische oder so, aber im Moment sind es Vögel.
Das Vögel. Genau. Nein, das ist mega cool. Wenn man reinkommt, hat man wirklich schon voll das Feeling.
Das ist genau das, was die Idee dahinter, dass man da so ein bisschen, ja, halt in die Umweltbranche kann eintauchen kann.
Ja. Du bist Projektleiter bei dem Lachs-Comeback-Projekt vom WWF.
Genau.
Ja, kannst du mal grob erzählen, um was es dort so geht? Also der Name sagt es eigentlich schon, aber...
Genau. Es liegt eigentlich auf der Hand, dass also es geht um die Rückkehr vom Lachs, oder? Dass man den Lachs wieder zurück in die Schweiz bringen
will. Ja.
Er ist, ja, das wissen die meisten nicht, aber bis vor etwa 100 Jahren ist er sehr weit verbreitet in der Schweiz. Er ist eigentlich fast in allen Mittellandgewässern vorgekommen.
Ja.
Ja, Rüss, Limmat, Aare, Thur und so, das sind alles ursprüngliche Lachsgewässer. Dann ist er ausgestorben und mit diesem Projekt versuchen wir ihn jetzt eigentlich, ja, wieder zurückzubringen. Wieder
okay.
Voraussetzungen zu schaffen, also wieder kann zurückkommen.
Genau, und ich bin gelesen, das war ja früher so wie der Fisch für die armen Leute gewesen, so viel ist er vorkommt. Ich habe so Bilder gesehen vom Rhein, wo
genau,
wirklich einfach riesen Lachse, hunderte Weise sind rausgezogen worden von Fischen.
Ja, also so eben, man sagt eigentlich, dass bis vor 100 Jahren der Rhein eigentlich der Lachsfluss in Europa war.
Ja.
Und dort sind wirklich jährlich Hunderttausende von Lachsen draufgekommen. Das ist auch durch Fangzahl relativ gut belegt, wie viel das man da rausgezogen hat. Das sind wirklich, ja, eben Hunderttausende von Fischen gewesen. Und ja, es geistert dann auch immer so Legenden herum, wo man eigentlich im Prinzip den Lachs seinen Bediensteten als Essen gegeben hat und irgendwie, ja, dass man fast jeden Tag den Lachs gegessen hat, weil sie so viel gehabt hat.
Ja.
Genau.
Ja. Gut, ist ja nicht so schlecht zu essen.
Nein, ja. Absolut. Aber ich meine, mittlerweile ist es ein absolutes Luxusprodukt bei uns.
Ja.
Und eben bis... Ja, man kann sich da nicht mehr vorstellen, dass der Lachs in so riesigen Mengen aus den vorgekommen ist. Ja. Auch bei vielen anderen Fischen ist es so, dass die bis vor 50 Jahren eigentlich noch viel, viel grösseren Massen vorgekommen sind. Also eine Nasse oder auch eine Forelle oder eine Äsche. Die hat sie viel grössere Anzahlen gegeben.
Ja.
Und heute sind alle ein bisschen am vor sich einsäbeln, kann man sagen. Ja. Hat es den meisten nicht gut.
Und was sind denn so Gründe, jetzt beim Lachs speziell, aber vielleicht auch allgemein, weil ich glaube, die Gewässer sind ja sauberer, als sie früher waren.
Genau.
Und ja.
Also, ich würde sagen, was natürlich der Lachs und auch alle anderen Fische oder Wasserlebewesen stark negativ betrifft, ist, dass wahnsinnig viele Lebensräume verloren gegangen sind. Man hat unsere Gewässer in der Schweiz und auch in Europa natürlich sehr stark eigentlich, ja, genutzt. Oder man ist auch sehr, sehr nahe an die Gewässer angezogen mit Siedlungen etc. Durch das hat man viele Gewässer begradigt, kanalisiert, reguliert. Man hat einen Haufen Bauwerke hineingebaut, also Wasserkraftwerke, irgendwelche Wehr und andere Schleusensachen etc. Und das hat dazu geführt, dass eben aus so einem wirklich ja, sehr vielfältigen Ökosystemen, wie, wie Gewässer normalerweise sind, mit einem Haufen langsam oder schnell fließenden Zonen, tief oder weniger tief, mit verschiedenen Seitenarmen und Auenwald rundherum. Das ist eigentlich alles verloren gegangen. Und auf das sind natürlich Fische und andere Wasserlebewesen angewiesen, oder? Wenn sie wollen, ja, ihre Eier ablegen, brauchen sie Kies, wo sie könnten die ablegen, wenn sie als junge Fische irgendwelche Unterschlupfmöglichkeiten brauchen, dann sind sie darauf angewiesen, dass es auch ein langsam fließende Abschnitte hat, wo vielleicht,
also sie können zurückziehen,
wo vielleicht ein paar Wurzelballen noch reinhängen oder irgend so etwas, dass sie geschützt sind. Und durch die enorme Verbauung und intensive Nutzung eigentlich von unseren Gewässern ist sehr viel von dem verloren gegangen. Und mit ihm auch ein Haufen Arten. Und also vielleicht beim Lachs noch speziell dazu kommt, er ist ein ausgesprochener Wanderfischer, also ist wirklich ein Langdistanzwanderer, der in seinem Leben ja, bis zu 3000 Kilometer zurückgelegt. Und er ist darauf angewiesen, dass er eigentlich zwischen Süßwasser und Meer hin und her wandern.
Okay.
Und die Wasserkraftwerke, die ihm da, oder wo in Rhein gebaut worden sind, die haben ihm dann eigentlich wieder den Weg abgeschnitten. Und
kann dann gar ist er nicht mehr zurückgekommen.
Ja, genau. Okay. Das ist eigentlich, ja, naheliegend, dass wenn man einem eben so eine riesige Barriere in den Weg stellt, dass es dann kein Weg zurück mehr gibt.
Okay. Also das heißt, bei eurem Projekt fokussiert ihr euch dann vor allem auf die Hindernisse aus dem Weg zu räumen? Oder auch, weil ein Problem ist, ich habe so einen Doku geschaut von Deutschland, von so Fischervereinen, die Lachs aussetzen. Ich weiß nicht genau, in welchem Fluss, aber ich glaube, am Schluss geht es auch rein.
Yeah.
Und dort ist dann auch das Problem, sie können dort schon zurückkommen und sie sind auch zurückgekommen, aber zum Teil haben sie wenig, also ich weiss nicht, wie viel ausgeht, weil nachher halt im Meer auch viel gefischt werden.
Also man muss vielleicht ein bisschen differenzieren, aber jetzt auch bei unserem Projekt versuchen wir möglichst all die Probleme anzugehen, die es gibt jetzt für den Lachs. Und das hat sich über die Zeit auch ein bisschen gewandelt, oder? Also eben, so im letzten Jahrhundert durch die Industrialisierung ist natürlich auch wahnsinnig viel in Gewässer reingeleitet worden. Da war die Wasserqualität wirklich ein riesiges Problem gewesen. So in den 50er, 60er, 70er Jahren.
Mit der ganzen Kanalisation,
Schlagbahn. Genau, oder ohne sich grosse Gedanken zu machen, hat man einfach alles eingeleitet. Ja. Und das ist natürlich für die Lebewesen drin total fatal. Oder? Und dort hat man aber nachher eigentlich nach dem Schweizer Hallenunglück hat eigentlich das Umdenken wirklich...
Sorry, was ist das Schweizer Hallenunglück?
Das Schweizer Hallenunglück ist 1986 ist dort eigentlich eben in Schweizer Halle, also das ist auf Haus oben, ist dort so das Gebäude in Brand geraten und nachher hat man gelöscht und irgendwie ist dann ein Teil von dem Löschwasser und von all diesen Chemikalien ist nachher in den Rhein geraten und so da ist eigentlich ja, so gut, der Rhein ist fast wie gestorben zu diesem Zeitpunkt. Also das ist ein recht super Gau gewesen für die Fische und das hat aber nachher wie so ein bisschen, ja, ist wie der Katalysator gewesen, dass nachher die Wasserqualitätsprobleme angegangen worden sind. Dort ist man jetzt an einem guten Punkt eigentlich, also der Rhein und viele von unseren Gewässern sind in einem sehr guten Zustand, was die Wasserqualität angeht. Wo es immer noch grosse Defizite hat, ist eigentlich so ein bisschen Strukturvielfalt oder eben eigentlich, dass die Gewässer wieder genug Raum haben, dass sie sich auch ein bisschen, ja, dynamisch entwickeln können. Und eben eigentlich die ja, die unterbrochene Längsvernetzung durch all die Hindernisse und Bauwerke. Und dort sind wir im Moment jetzt sicher stark dran, zum schauen, dass der Kreislauf wieder geschlossen werden kann und dass der Lachs und andere Fische, die wollen wandern, wieder können wandern.
Okay. Okay.
Wir versuchen aber auch eben, im Prinzip die entsprechenden Lebensräume dann jetzt wie schon vorzubereiten in der Schweiz. Oder? Also wir versuchen eigentlich Lebensräume für Jungfische zum Ableichen. Dort haben wir schon verschiedene Projekte angestoßen, wo wir das eigentlich versuchen, dann wieder aufzuwerten oder wieder zu schaffen. Dass, wenn er dann zurückkommt, dass das auch parat steht. Eigentlich,
ja. Okay. Und wenn du von Lachs redest, es gibt ja viele verschiedene Arten von Lachs. Das ist das hier der Atlantische
Lachs. Das ist der Atlantische Lachs, genau. Der kommt eigentlich eben so in weiten Teilen von Europa vor, der Stamm. Oder die Art. Und dann gibt es im Prinzip, ja, eben für den Atlantischen Lachs jetzt nachher wie ein Haufen so Stämme gegeben, die an ein bestimmtes Einzugsgebiet angepasst waren. Also es gibt dann, ursprünglich gibt es eben einen Rhein-Lachs, ja. Der Stamm, wo einfach an Bedingungen vom Rhein angepasst war. Der ist aber leider komplett ausgestorben. Oder? Und jetzt ist man eigentlich dran, um den wieder neu zu entwickeln. Aber da muss ich, dadurch, dass überhaupt kein Material mehr rum war von dem Rheinstamm, muss ich da jetzt behelfen mit Eiern aus anderen vergleichbaren Gewässern, also aus Frankreich oder aus Schweden oder so.
Okay. Genau. Und hat es denn jetzt momentan, heute, kann es sein, dass es in der Schweiz vereinzelte Lachse schon gibt?
Also grundsätzlich gibt es in der Schweiz schon Lachs, genau. Weil auch in der Schweiz Lachs ausgesetzt werden. Eigentlich schon seit mehreren Jahren. Das ist ein nationales Besatzprogramm, nennt sich das, wo eben eigentlich Bund und Kanton ja, schauen, wo das Sinn macht, in welchen Gewässern, dass man so Lachs aussetzt.
Ja.
Darum kann es eigentlich sein, dass wenn man jetzt eben in einem Zufluss vom Rhein, keine Ahnung, in den Birrs oder so, dass man dort jetzt tatsächlich Junglachs antreffen würde, die jetzt dort sich am entwickeln sind. Die wandern dann auch schon wieder durch ab. Also da hat man Erfahrung jetzt schon ein bisschen sammeln, dass sich die in unseren Gewässern entwickeln können. Nachher durch abwandern, der Rhein durch ab bis in die Nordsee. Und dann kommen sie aber eben leider jetzt noch nicht zurück. Oder nur sehr vereinzelt. Ja. Also das letzte Stück ist noch nicht durchgängig und dort stehen sie jetzt eigentlich noch an. Ja.
Es sind noch zwei Kraftwerke? Oder?
Noch drei,
okay.
Ja. Es sind eigentlich drei Kraftwerke im Elsass, zwischen Straßburg und Basel, wo bis jetzt leider immer noch keine Fischtreppe installiert worden ist. Unterhalb am Rhein, eben Richtung Nordsee rauf. Dort hat man in den letzten Jahren wirklich all die grossen Kraftwerke können ausstatten mit so Fischtreppen. Und dort funktioniert das eigentlich auch, eben, dass die Lachs dann wieder die Hindernisse überqueren können. Und jetzt stehen sie eigentlich noch eben vor Straßburg an und kommen dann nicht mehr zurück. Ja.
Und an was liegt es, dass man dort das nicht machen will? Also nicht mehr am Geld, aber, aber wenn all die anderen das ja können machen.
Genau, also es ist nicht ganz klar, wieso dass es dort nicht vorwärts geht in Frankreich. Und es ist ein Betreiber, der eigentlich da so ein bisschen nicht vorwärts macht, ein französischer Betreiber. Und dort ist naheliegend, dass es vermutlich an der Finanzen liegt. Es ist doch relativ teuer, um die Fischtreppe bei so grossen Kraftwerken zu bauen. Und es ist natürlich nicht unbedingt im Interesse von so einem Kraftwerksbetreiber. Also ihm bringt das jetzt ertragsmässig nichts, oder? Er muss einfach etwas investieren. Und das ist naturgemäß nicht unbedingt gerade im Interesse von so einem Kraftwerksbetreiber. Aber es ist im Prinzip gesetzliche Vorgabe, auch von der EU. Oder? Man hat an der letzten Rheinministerkonferenz im 13. eigentlich gemeinschaftlich beschlossen, dass der Lachs bis 2020 wieder in Basel zurück sein soll. Also das ist eigentlich auf höchster Ministerebene ist das so abgesegnet worden.
Ja.
Von allen Umweltministern von den Rhein-Staaten. Und man würde eigentlich meinen, dass das auch müsste dann entsprechend Wirkung entfalten. Oder? Und eben Holland, Deutschland, Schweiz hat eigentlich sehr viel investiert in den letzten Jahren, um da alles parat zu machen. Und ist jetzt schon ein bisschen frustrierend, wenn sich jetzt da jemand einfach so querstellt und wir in der Schweiz hängen dann voll von dem ab. Oder? Also wenn das Stück nicht durchgängig wird, dann kommt der Lachs dann zurück. Oder? Das ist relativ simpel. Und, darum sind wir dort jetzt seit ein paar Jahren eigentlich dran, um auf allen möglichen Ebenen Druck zu machen und Einfluss versuchen zu nehmen. Dass das jetzt wirklich mal noch gelingt.
Okay. Ja, ist ja auch noch speziell, weil sonst in Frankreich haben sie es ja auch gemacht und du hast gesagt, in Frankreich hättest du Lachs im Jahr, die haben noch mehr Kraftwerke.
Genau,
und,
also
es gibt natürlich den Betreiber, wo
an anderen Orten funktioniert das, an anderen Orten hat auch der Betreiber schon von sich aus die nötigen Massnahmen getroffen. Es ist da wahrscheinlich, hängt es auch noch ein bisschen damit zusammen, dass quasi Konzession für die Kraftwerke. Eben sind 3 Stück, die laufen in den nächsten 10, 15 Jahren aus. Mhm. Und dadurch, dass der Strommarkt in Frankreich vor kurzem eigentlich eben auch liberalisiert worden ist, das heisst, es ist nicht mehr sicher, dass der Betrieb
die Konzession
auch wieder rüberkommt. Es ist zwar sehr wahrscheinlich, aber nicht hundertprozentig sicher. Und das hängt wahrscheinlich auch noch ein bisschen an dem, oder, dass sie jetzt nicht unbedingt etwas noch investieren wollen, bevor sie nicht wirklich Zusicherung haben, um dort nochmal 80 Jahre weiter
zu produzieren. Und vor allem nicht etwas, was ihnen nicht ertragsmässig bringt.
Genau. Okay. Aber ich meine, oder schlussendlich, wenn sie die Konzession wieder wollen, und da davon kann man ausgehen, weil die Reihkraftwerke sind wirklich sehr rentabel, oder? Das sind grosse und sehr effiziente Kraftwerke. Um die Konzession wieder überkommen, wird es ganz sicher nötig sein, um die Fischwanderung sicherzustellen. Sonst kommen sie ganz sicher keine so Konzession mehr über. Das heisst, dann müssen sie es auf jeden Fall machen, oder? Und es wäre jetzt einfach aus unserer Sicht natürlich gut, wenn sie das jetzt schon könnten machen und nicht noch 10, 15 Jahre warten. Oder?
Und aber sonst gibt es keinen anderen Weg. Also wenn sie nicht machen, dann haben wir keinen Lachs.
Ja, grundsätzlich, der Lachs bei uns kommt über den Rhein zurück. Oder? Es gibt kein anderes Gewässer, wo eigentlich die Verbindung zu der Nordsee herstellen kann. Ja. Darum, wenn dort die Vernetzung unterbrochen ist, dann kommt der Lachs nicht zurück, ausser er schafft es über irgendwelche Schiffsschleusen oder so. Es hat ein paar vereinzelte Exemplare gegeben in den letzten Jahren, die irgendwie aufgekommen sind. Aber schlussendlich hängt es wirklich an dem ab, ob der Lachs wieder zu uns zurückkommt. Ja, genau.
Okay. Krass. Und warum ist dir persönlich der Lachs so wichtig? Also ist irgendwie, was ist dein Bezug oder dass du sie dich so einsetzt für die Fische?
Also ich finde den Lachs einfach ein wahnsinnig faszinierender Fisch.
Ja.
Also, mir geht es nicht darum, also ich bin jetzt, ich habe zwar das Fischerpatent, aber ich bin jetzt nicht so ein leidenschaftlicher Angler, dass ich jetzt würde sagen, ich würde unbedingt jetzt wieder einen Lachs fischen können, oder? Sondern ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, eben, wie der Lachs, also wie so das Lachsleben aussieht, oder? Mit dieser riesigen Wanderung, mit diesen ganz unterschiedlichen Stadien und Lebensräumen, die er für das braucht. Und mich hat das schon immer fasziniert, eben so die Zusammenhänge und die grossen Kreisläufe und wie das alles so ein bisschen zusammenhängt. Darum habe ich auch Biologie studiert. Oder? Und,
spannend.
Beim Lachs ist das wirklich so ein bisschen parademäßig, kommt das irgendwie zusammen. Oder was alles muss stimmen, dass es funktioniert.
Ja.
Und wenn es funktioniert, ist es aber dann total, total cool.
Ja.
Und, darum finde ich das wirklich ein super Projekt. Ich arbeite sehr gerne auf diesem Projekt. Und was man vielleicht muss sagen, oder, bei diesem ganzen Projekt geht es, ist der Lachs quasi das Flagship, also das Aushängeschild, oder? Aber es geht uns klar nicht nur um die Art Lachs an sich, oder? Sondern es geht darum, dass im Prinzip dem Rhein oder dem Gewässer insgesamt wieder besser geht, dass die wieder ein bisschen gesünder sind, wieder ein bisschen natürlicher und dynamischer werden. Und der Lachs ist so ein bisschen wie der prominente Botschafter, der eigentlich eben seinerseits sehr hohe Ansprüche stellt. Also eben, was die Vernetzung angeht, was die Lebensräume angeht, hat der wahrscheinlich etwa die höchste Anforderung an ein Gewässernetz. Und wenn wir es schaffen, dass ihm eigentlich wieder gut geht, dass er wieder zurück kann kommen, dann kann man davon ausgehen, oder, dass im Prinzip alle anderen Wasserlebewesen, alle anderen Fische
und so auch
von dem profitieren. Oder? Okay. Weil dann ihre Ansprüche eigentlich auch gedeckt werden.
Ja. Ja, ich habe mal gehört von Kanada. Mhm. Sie Lachs eben auch haben wichtig, weil der geht dann zurück durch die Fjorde und so. Und die Bären essen ja nachher den Lachs.
Genau.
Also er nährt wie die Bären. Bären, nachdem sie den Lachs gegessen haben, müssen sie irgendwo schiessen, düngen, wie dort die ganzen Bereiche, wo sonst vielleicht schwierig ist für Pflanzen und so zu wachsen. Mhm. Also es ist wirklich ein riesen Zusammenhang halt aus.
Ja, es ist... Eben, bei uns ist es vielleicht nicht ganz so einfach nachvollziehbar, aber grundsätzlich ist es bei uns natürlich ähnlich. Oder? Es geht darum, dass... Also ich habe das auch letztens in einem Film wirklich schön illustriert gesehen, dass eigentlich der Lachs wie eben ins Meer abwandert und nachher ja sich wirklich stark oder über längere Zeit voll frisst, oder?
Ja.
Mit allen möglichen Krebs und kleinen Lebewesen aus dem Meer. Und dort eigentlich eine riesige Menge an Nährstoffen eigentlich wie akkumuliert in seinem Körper. Oder?
Ja.
Und da dass er nachher wieder zurückwandert, bringt er wie die Nährstoffe eigentlich vom Meer ins Süßwasser zurück. Oder?
Ja.
Und dann die allermeisten sterben ja nachdem sie sich fortpflanzt haben und hinterlassen eigentlich dann eben in Form von ihrem Kadaver dann die Nährstoffe aus dem Meer. Oder? Und das, ja, von dem profitieren natürlich dann wieder eine Reihe von anderen Lebewesen, die wo dann das verwertet und seinerseits wieder fressen werden.
Ja.
Von dem her ist ein wichtiges Puzzleteil eigentlich in dieser ganzen in dem ganzen Nahrungskreislauf.
Ja, voll. Ja,
genau.
Und wenn man jetzt so redet, also das ist der Rhein, der ja dann wieder Hauptfluss wäre, aber nachher, bis wo wird nachher, also weißt du, okay, jetzt Rhein, Aare, ist es dann auch möglich, dass irgendwann in der Gürbe oder Zufluss vor Aare wieder Lachse wären, oder braucht es schon eine gewisse Grösse, wo man wie sagt, der kann der Lachs überleben? Oder ist es...
Nein, grundsätzlich, eben der, also ursprünglich ist der Lachs fast in der ganzen Schweiz, zumindest auf der Alpen-Nordseite vorkommen. Also wirklich in allen grösseren Mittellandgewässern, sei das Aare, Reuss, Limmat, Thur, das war alles Lachsgewässer gewesen. Und von denen eben Hauptströme eigentlich dann abbunden all die kleineren Zuflüsse. Oder? Also, der Lachs ist, wie ich gesagt habe, auf verschiedene Lebensräume angewiesen. Oder? Und so als Junglachs wird er jetzt noch nicht unbedingt im reissenden Rhein irgendwo sich aufhalten müssen, sondern dann ist er eigentlich darauf angewiesen, dass er eben in einem kleineren Zufluss noch ein bisschen
geschützt ist
und dort sich in Ruhe mehr oder weniger entwickeln kann. Und darum sind all die Zuflüsse von diesen Hauptströmen eigentlich auch Lachsgewässer ursprünglich. Es kommt dort einfach darauf an, wie das Gewässer wie aussieht. Kann,
ja.
Oder die Grösse an sich ist nicht mal unbedingt entscheidend. Es geht wirklich mehr darum, hat es genügend Strukturen rum, hat es zum Beispiel eben dass sie Teile können ablegen können, brauchen sie Kies, locker durchströmt Kies, oder?
Ja.
Ist das noch genügend vorhanden? Gibt es irgendwelche Unterschlupfmöglichkeiten etc. Also das ist dann wirklich entscheidend, ob das dem Lachs taugt oder nicht, als Grösse. Und an der Aare ist ja ursprünglich einmal bis zum Brienzersee rauf sogar
gekommen. Okay.
Er ist auch über den Vierwaldstättersee zum Teil aus, also ist es beleidigt. Das wäre natürlich so ein bisschen wie das Fernziel, oder? Dass all die Gewässer dann wieder
besiedelt
werden vom Lachs. Ja.
Und konkurrenziert aber der Lachs nachher nicht mit den anderen Fischen? Also das würde Hand in Hand gehen, oder würde, also weißt, würde es nachher, okay, jetzt haben wir wieder viel Lachs, aber dafür haben wir keine Bachforellen mehr oder keine Äsch. Du hast vorhin gesagt, all die Fische sind auch nicht mehr so stabil.
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die nachher um gewisse Nahrung konkurrieren. Oder? Also das ist klar, das lässt sich auch nicht vermeiden. Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich gerade einen total einschneidenden Einfluss auf die anderen Fischarten hat. Ich glaube, dort geht es eigentlich immer darum, dass man, ich denke, die Konkurrenz wird zu einem Problem, wenn eigentlich die Lebensräume an sich schon beeinträchtigt sind, oder wenn du eigentlich nur einen sehr eingeschränkten Lebensraum hast und dann hast du verschiedene Arten und dann bringst du vielleicht wieder eine neue rein oder eine, die jetzt nicht mehr dort war, dann kann das auf die jetzt dort sind, tatsächlich natürlich einen Einfluss haben. Aber wenn man versucht, und das ist ja auch unser Ansatz, eigentlich die Lebensräume wieder möglichst so zu gestalten, dass eigentlich für all die Arten genügend Nischen und Lebensraum vorhanden ist, dann müsste das eigentlich wieder funktionieren, weil ursprünglich ist es auch so gewesen, oder? Dort sind auch Äsche, Bachforellen, Lachs, Barbe etc. Ist alles parallel eigentlich vorgekommen, hat sich halt dann ein bisschen ihre eigenen Nischen gesucht, oder? Und man hat sich da, ja, wie auch ein bisschen spezialisiert natürlich.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich dann dazu führen würde, dass die anderen Fischarten irgendwie negativ. Nein, also das, da hat es andere Einflüsse, die sicher weit einschneidender sind, dass das ihnen eben nicht so gut geht.
Ja. Ja, und was ich so cool finde, aber das wäre gesagt, die Wasserqualität ist etwas besser. Und okay, ich habe immer so das Gefühl, es ist ja schon einiges am Tun. Mhm. Nicht jetzt nur Fisch, aber zum Beispiel bei jeden Tag an Görben gewesen, fischen. Mhm. Und habe eine junge Biberfamilie gefunden. Das ist auch mega cool. Mhm. Also ich bin fast verklüpft, weil das Wasser war etwas trüb, plötzlich so ein Riesending neben mir.
Wahnsinn. Am helllichten Tag.
Ja. Okay. Und ich also dachte, weißt du, ich bin wirklich verklüpft. Ich meine, ja,
das, ja, das ist nicht gerade
so. Ja. Und dann bin ich rausgegangen und habe geschaut. Und dann habe ich mich geschnallt, dass irgendwie die Bibelmutter ist. Also, ich bin wie zwischen der Kleinen und der Bibelmutter gestanden. Die Kleinen waren weiter Strom aufwärts gewesen. Und sie ist dann nachher ja, wirklich am helllichten Tag, also irgendwie am Nachmittag.
Ja, das ist cool.
Ja.
Ja. Ja, ich meine, ist beim Biber ja ähnlich gewesen, oder? Das ist auch. Ja, hat es auch nicht mehr viel gegeben, oder? Und der hat sich jetzt in der letzten Zeit stark wieder können ausbreiten können.
Zu Bern munkelt man ein bisschen per Glück, weil ein paar beim Hochwasser sind aus dem Tierpark.
Ja, ist ja beim Fischotter ähnlich, oder? Dort können wir ja ab und zu wieder mal ein paar raus aus dem Hölzli und so. Und das ist in dem Sinne ein glücklicher Zufall, jetzt sage ich mal.
Ja,
das ist auf jeden Fall cool, um das zu sehen. Und eben, es ist viel gegangen, das ist so. Eben, zum Beispiel die Wasserqualität, da hat man wirklich riesige Fortschritte gemacht und ist jetzt bei einem Zustand, eben, wo man kann sagen, das ist in unseren Gewässern eigentlich wirklich jetzt kein grosses Problem mehr. Oder?
Also, ja.
Man muss natürlich immer sagen, es gibt immer noch kleinere Probleme oder zum Teil sind die doch auch sicher entscheidend, wenn man Pestizidproblematik dann anschaut oder vor allem für kleine Gewässer wirklich zum Teil sehr einschneidend.
Ja, wenn da dann wieder irgendwie Gülle.
Genau, ja. Oder halt wenn viel gespritzt wird und dann nicht so gezielt gespritzt wird und einfach größere Mengen als vielleicht auch nötig wären und dann wird das alles mit dem Regen noch in Gewässer ausgespült. Oder? Und das gerade für kleine Gewässer wirklich dann, wo sich das dann halt extrem auch konzentriert, kann das schon sehr einschneidend sein.
Ja. Und
was
ich eben immer noch gehört habe, ist, vielleicht ist das auch mehr ein Gerücht unter Fischen, dass man eben die biologischen Abfälle, Abwasser und so, kann man Hände gut rausfiltern mit dem Kläranlage, mit dem Klärschlamm, aber was ein riesiges Problem sind die chemikalischen Sachen, die im Wasser sind. Und das zum Teil eben fast so sind, dass irgendwie so die kleinsten Lebewesen, also nicht, wie Süßwasser, Krill oder irgendwie so, dass das ein bisschen fehlt mittlerweile.
Also eben, dass ein Haufen so Mikroverunreinigungen sind eigentlich ein Problem, weil sie eben eigentlich durch die jetzigen Klärsysteme eigentlich noch nicht herausgefiltert werden können. Es gibt jetzt eben eine neue Klärstufe, die zum Teil jetzt schon eingebaut worden ist oder eingebaut wird, die dort ein bisschen besser ist und ein Teil, wo da den grössten Teil wahrscheinlich herausfiltern kann. Eben zum Beispiel auch Mikroplastik. Oder?
Und,
das hat, also dort ist auch noch vieles unklar, aber man kann schon sagen, dass natürlich eben Mikroplastik und all die anderen Mikroverunreinigungen gerade so auf eben die wirbellosen, also so das Makrozoventer in unseren Gewässern, sicher nicht einen positiven Effekt hat.
Ja.
Da wird viel Forschung betrieben und hat sich auch schon gezeigt, eben dass das dann von diesen kleinen Lebewesen zum Teil als Nahrung quasi oder für Nahrung gehalten wird und dann gefressen wird. Und dann hängen häufiger diese Mikroplastikteile irgendwie noch eben irgendwelche Chemikalien, die sich dann an dem so wie absorbieren.
Ja.
Und das ist natürlich noch dann sicher nicht förderlich für die Entwicklung von denen. Und dort liegen verschiedene Untersuchungen vor, die zeigen, eben, dass das ein Problem ist. Und dort ist man aber jetzt auch dran, um eben eigentlich Lösungen zu finden, wie man das möglichst kann rausfiltern kann.
Ja. Okay. Hey, und du hast vorhin gesagt, du hast Biologie studiert.
Mhm,
das ist super. wenn ich nochmal anfangen ganz vorne.
Wir schauen.
Ja, Bobby, ja. Okay. Ich habe immer gesagt, ich werde immer mal noch, irgendwann mal noch das Biologiestudium machen.
Ist ja immer noch.
Wenn ich dann passioniert bin oder so. Ich finde es super spannend. Und du hast eigentlich, ich nehme an, das ist auch mal deine Leidenschaft oder auch ein sehr starkes Interesse gewesen. Mhm. Und jetzt hast du das sozusagen auch ein bisschen zum Beruf können machen.
Genau. Also das ist ja eigentlich ein Glücksfall, finde ich.
Ja.
Es ist nicht ganz einfach, zum in diesem Bereich eben wirklich ja, einen Job finden. Es ist, ja, da muss man zuerst ein bisschen reinkommen, dass man irgendwie da eine gute Arbeit findet. Und ich kenne Haufen, die eben nach dem Studium dann quasi so ein verwandte Bereiche müssen abwandern, weil sie einfach nicht gefunden haben. Oder? Und ich fühle mich eigentlich schon in einer glücklichen Lage, dass ich wirklich dem, vor allem der Ökologie oder, und wirklich dem, ja, dem ökologischen Gedanken auch können treu bleiben und jetzt in diesem Bereich auch arbeiten, das ist
ja,
das, ist das was mich interessiert. Ja, ja. Genau, oder? Und, und ja, eben so in einer NGO ist das wirklich in dem Sinn sehr befriedigend, oder? Wenn man merkt, dass man irgendwie etwas Gutes kann machen kann,
ja,
für uns, für unsere Zukunft und für eben, ja, all die wahnsinnig faszinierenden Tiere und Pflanzen. Und das motiviert schon extrem.
Ja.
Das ist wirklich cool. Ja.
Ja, aber das ist ja der Traum von, glaube ich, relativ vielen Leuten, dass sie mal in einem NGO arbeiten wollen.
Ja.
Und du sagst jetzt eben das Gefühl, dass man etwas Gutes macht und Sinnvolles macht. Ist das dann wirklich so? Das habe ich mir vorher noch überlegt, weißt du, dass du da in die coolen Büro reinlaufst. Ich nehme an, die haben hier einen Arbeitsalltag, wo du einen Scheiss-Tag hast und so. Nimm nicht an, dass du jeden Tag heimgehst und denkst, wow, ich
bin mega sinnstiftend. Nein, leider nicht. Also grundsätzlich eben, glaube ich, ist so ein bisschen eine Grundzufriedenheit oder eine Grundmotivation ist da, dass man das Gefühl hat, man macht etwas Sinnvolles, man macht etwas Wertvolles und etwas, was wichtig ist. Es kann zum Teil dann schon auch wirklich auch frustrierend sein. Also man wird eigentlich tagtäglich mit all diesen Problemen konfrontiert, oder wo es gibt, im Gewässerbereich oder auch in allen anderen Bereichen. Und dann gibt es auch Tage, wo man das Gefühl hat, ja, was soll es eigentlich, oder? Ich meine, wir machen da irgendwo um eine kleine Rädchen drüllen wir etwas um, aber es sind so viele Probleme, es ist zum Teil so überwältigend viel, wo man müsste machen und etwas irgendwie verändern.
Und du kannst nicht, ja.
Dass man dann wie manchmal so ein bisschen, ja, wie ohnmächtig so ein bisschen dasteht und das Gefühl hat, ja, jetzt verändere ich vielleicht an dem kleinen Punkt etwas, oder? Und das ist ja cool und wichtig und lässig, aber es bleiben noch so und so viele andere Probleme, oder? Und das ist
und auch
zum Teil wirklich auch ein bisschen frustrierend, ja, auf jeden Fall.
Und eben auch, wenn du mit dem für den Kraftwerkbetreiber zurückkommst, was sie einfach nicht in dir haben. Also meine,
genau. Ja. Das kommt auch dazu, oder? Du kannst ja eigentlich ja, maximalen Einsatz geben und versuchen, dir möglichst zu überlegen, wie dass du deine Kraft möglichst gut kannst einsetzen kannst oder war, dass es kann liegen, dass da jetzt etwas vorwärts geht oder nicht. Und schlussendlich eben, gewisse Sachen liegen nachher einfach auch nicht in unserer Hand, oder? Und ist man darauf angewiesen, dass auch andere dann mitziehen. Und es ist manchmal nicht so einfach zu herausfinden, wo dass man dort ansetzen muss, dass das passiert, oder? Und ja, es kann wirklich auch dann ein bisschen frustrieren, wenn man sehr lange etwas herumdrückt und macht und tut. Und die andere Seite bewegt sich einfach nicht.
Nee, das ist kein Verständnis. Du hast jetzt gesagt, es ist ein Glücksfall. Wenn jetzt aber gleich, wenn jetzt so jemand vor dir hast und sagt, hey, irgendwie ein Student will unbedingt in ein NGO arbeiten, gibt es denn, weißt du, wie Sachen, wo du sagst, hey, das hilft ihnen oder wo dir irgendwie der Einstieg erleichtert, wenn jetzt du bei dir zurückschaust, wo wir können sagen, hey, ja, liebe Leute, wenn ihr das als Karriere wollt, einschlagen wollt, dann macht es so oder so.
Also ich denke, ja, es ist so ein bisschen wie an vielen Orten auch, oder? Was sicher hilft, ist, dass man irgendwie versucht, ein Netzwerk aufzubauen. Aber das ist natürlich am Anfang schwierig, oder?
Ja.
Weil man ja eben erst Einsteiger ist und das Netzwerk noch nicht hat. Darum, ich glaube, der Einstieg ist wirklich fast das Schwierigste. Wenn man nachher mal quasi so ein bisschen in dem NGO-Kuchen drin ist und sich dort bewegt und auch gute Arbeit leistet. Ich glaube, dann Ja, dann ist man sehr eng vernetzt unter den NGOs, dass man dort nachher auch gut vielleicht etwas anderes mal findet. Zum Reinkommen ist es bei mir auch klassisch über das Praktikum gelaufen. Oder? Ich habe ein Praktikum im WWF Schweiz gemacht vor ein paar Jahren und habe mich nachher, können irgendwie einen Stuhl festheben, oder? Dass ich jetzt da auch bleiben konnte. Und ich glaube, was absolut entscheidend ist, ist, dass man einfach ja, so ein wirklich voll motiviert ist und auch wirklich begeistert ist für die Sache und die Begeisterung auch überbringt, oder? Also in dem, dass man wirklich vollen Einsatz gibt. Und ich bin auch überzeugt, dass wenn man eben wirklich für etwas brennt und wirklich ja, eine Leidenschaft für etwas, für ein Thema oder für einen Bereich hat, dass das auch auf der anderen Seite eben dann ankommt, oder? Ja. Und dass das nachher im Prinzip das stärkste Argument ist, um jemanden jetzt behalten oder anstellen oder wie auch immer. Oder? Und ich glaube, ich würde vor allem ja, versuchen, das irgendwie zu finden, den Ort oder den Bereich, wo einen wirklich treibt oder wo man brennt dafür. Und das ist nachher wie am authentischsten. Und ich glaube, wenn man das nachher auch einigermaßen überbringt, dann steht die Chance gut, dass man dann auch irgendein Plätzchen findet. Ja. Muss halt sicher auch ein bisschen hartnäckig sein, oder? Und sich irgendwie Chancen auch suchen oder Chancen irgendwie so ein bisschen erzwingen, oder? Das ist sicher wichtig, dass man nicht gerade nach dem ersten Hürde gerade wieder aufgibt, yeah. Und findet, ja, klappt wohl nicht, oder? Sondern dass man ein bisschen hartnäckig und auch ein bisschen durchhalten Wille zeigt, yeah. Ja, genau.
Und wenn es jetzt, okay, das ist jetzt vielleicht der beruflich Weg, aber wenn jetzt jemand sagt, hey mal, eben das Lachsprojekt oder allgemein die Sachen, die gefallen mir, ich will da nicht nur mehr spenden, ich will wirklich auch ein bisschen mehr machen und mithelfen, dann habt ihr vom WWF aus das Helferkomitee, wo ich ja auch bei drin war, genau. mit dem Panda-Run.
Genau.
Und wenn jetzt jemand immer noch sagt, in Bezug jetzt vielleicht auf Gewässer, hey, das ist schon gut, aber ich will wirklich mehr machen. Also gibt es noch etwas, was diese Personen können machen können?
Also es gibt eben so ein bisschen die, was du schon angesprochen hast, so ein bisschen die generellen freiwilligen Pools, wo man so ein bisschen unterschiedliche Sachen für den WWF machen kann, an vielen Veranstaltungen irgendwie mithelfen oder so. Und dann gibt es im Gewässerbereich gibt es mittlerweile verschiedene Wassergruppen eigentlich. Auch zum Beispiel in Bern gibt es auch eine Wassergruppe, wo ja, also es ist auch im Prinzip eine Gruppe von Freiwilligen, die sich von Freiwilligen und auch eben Profis in dem Sinn, wo man dann zusammen versucht, eben so im Gewässerbereich Sachen anzustoßen oder Initiativen zu ergreifen. Das ist sicher ein guter Punkt, wo man kann sich noch weiter engagieren kann. Es gibt verschiedene Kursangebote, also eben den RioWatch-Kurs haben wir lange oder bietet der WWF immer noch an, jetzt sind es eben auch mit Push, aber das ist im Prinzip ja, sicher ein guter Grundlagenkurs, wenn man will, so ein bisschen mehr über Gewässer, über Revitalisierung, wie man so etwas anstößt, was dafür braucht. Wenn man über das ein bisschen mehr will erfahren will, dann ist das eigentlich sicher ein guter Einstieg, um dort so ein bisschen Grundlagen zu schaffen. Und am Schluss von dem Kurs versucht man eigentlich dann zusammen auch, wie, oder jeder Teilnehmer versucht dann wie ein kleines Aufwertungsprojekt schon mal skizzieren. Okay. Und man wird dort dann natürlich auch gecoacht. Oder? Und, im Idealfall geht man nachher aus dem Kurs raus mit einem kleinen Projekt und kann das dann vielleicht sogar eben noch zur Umsetzung bringen. Und sonst ist es so ein bisschen fallabhängig, oder? Es kommt immer darauf an, was vielleicht die Person auch für Skills hat, mitbringt, oder? Also ich meine, wir haben in Basel, wo wir viele Kampagnenaktionen und so fahren, um den Lachs, oder? Dort sind wir natürlich, wenn jetzt jemand auf uns zukommt und sagt, hey, ich bin mega versiert im Filmen, oder ich bin mega versiert im Grafikbereich oder irgendwie so, oder? Dann finden wir sicher, oder häufig eine gute Gelegenheit, um irgendwie zu sagen, ja, wir haben jetzt heute gerade ein gutes Event, wir wären mega froh, wenn jemand das auch noch könnte, gut filmisch festhalten zum Beispiel. Oder? Und so Sachen sind dann sicher, ja, das ist auch für uns mega interessant, aber es ist eben, es ist sehr ein bisschen fallabhängig dann und vielleicht auch nicht immer zu jedem Zeitpunkt möglich. Oder das,
okay.
Je nachdem, was halt gerade ein bisschen läuft, ja, kann man die Leute vielleicht besser oder weniger gut einsetzen.
Okay. Und neben all den Sachen, die du machst für den WWF, was machst du sonst noch so gerne? In deiner Freizeit?
Also ich bin ich bin naturbegeistert an sich. Oder? Das heisst, so im Sommer, Herbst gehe ich sehr gerne in die Berge wandern. So ein bisschen, im Wald joggen oder weiss ich. Ich bin im Winter ein sehr passionierter Skifahrer. Also ich gehe jetzt sehr gerne Touren oder Freeriden und so. Und mache jeweils auch einen längeren Aufenthalt so im Winter, wo ich wirklich dann auch aus den Bergen raus arbeite. Also ich mache dann auch Mountain Office jetzt für so einen Monat, anderthalb, wo ich dann mich so ein bisschen, in den Bergen wirklich abkapseln und
wieder ein bisschen auftankst.
So ein bisschen auftanken, genau. Es ist so ein bisschen kombiniert aus Ferien und aber eben auch quasi Homeoffice, oder, wo ich dann viel so ein bisschen strategisch-konzeptionelle Sachen auch mache. Und,
das klingt mega gut.
Das kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich, also ich finde es mega, mega wertvoll, zum einmal so einen Tapetenwechsel machen, oder, und irgendwie, ist natürlich geil, wenn du am Morgen kannst, ein paar frische Lines ziehen und am Nachmittag noch ein bisschen arbeiten und oder umgekehrt, je nach Wetter und Schnee, oder, und das ist natürlich super. Und sonst, was man halt so macht, oder ich treffe mich gerne mit Freunden, ich gehe gerne irgendwelche Konzerte oder so Sachen.
Hat nicht alles noch mit Biologie?
Nein, natürlich. Aber es ist klar, oder, dass wenn man so an einem Ort wie beim WWF schafft, oder, dann das beeinflusst viel vom Leben. Ja, sonst, man überlegt sich dann natürlich auch, wie man Ferien gestaltet, wie man sonst seinen Alltag gestaltet. Da kommt man natürlich viel Inputs eigentlich über, oder, durch all die Projekte und Ansätze, die da verfolgt werden. Und das hat nachher schon, betrifft nachher schlussendlich
auch
schon
das ganze Leben.
Ja. Auf jeden Fall. Okay. Das kann man nicht so scharf trennen.
Die 8-5 Job, die du dann heimgehst und
Ich glaube, die allermeisten NGO-Mitarbeiter können das schlecht bis gar nicht trennen. Oder das verfolgt einem natürlich auch in die Freizeit rein, oder viele engagieren sich auch dann eben über den Job aus, freiwillig bei anderen Sachen oder arbeiten einfach auch sehr viel, oder? Also das ist eben auch ein das Problem, sage ich jetzt einmal, wenn du in so einer NGO schaffst, es ist eigentlich nie fertig, oder? Du hast immer etwas, was du auch noch könntest oder müsstest machen, und dadurch, dass du so ein bisschen von innen aus so motiviert bist, ist es nachher auch schwierig, um irgendwie dann mal zu sagen, okay, jetzt ist mal gut, jetzt mache ich Feierabend und kümmere mich jetzt nicht mehr um all diese Probleme. Oder das ist schwierig zum Teil, zum da einen Cut zu machen.
Nein. Aber eben, dadurch, dass es ja wie sinnstiftend ist und es ja etwas ist, was dir persönlich am Herzen liegt, ist ja wahrscheinlich nicht, also gibt dir ja mehr Energie wahrscheinlich, als dass das jetzt nimmt.
Also ich finde, ich würde mich da überhaupt nicht beklagen. Yeah. Ich bin sehr zufrieden, so wie es ist. Und ich finde es eigentlich der Idealfall, dass man kann in seinem Job eigentlich dem nachgehen, wo man eben auch die Leidenschaft dafür hat. Oder? Ist, ich denke, das ist immer am besten, wenn das möglich ist. Und darum, für mich ist das so, wie ich gesagt habe, ein Glücksfall, dass das jetzt so möglich ist.
Ja, ist mega schön. Finde ich super. Und jetzt nochmal auf die Gewässerthematik zurückkommen. Wenn du jetzt jemandem eben müsstest sagen, hey, ein Gewässer, das wirklich intakt ist in der Schweiz, wenn es das überhaupt noch gibt, oder wo relativ stark dem entspricht, wo dir als WWF jetzt würde sagen, das ist gut, das ist akzeptabel, an welches Gewässer würdest du schicken?
Also es ist wirklich gar nicht so einfach, würde ich sagen.
Und wir haben ja viele Gewässer in der Schweiz.
Wir haben wirklich viele Gewässer, oder? Aber von diesen Gewässern sind aktuell vielleicht noch etwa 5% wirklich natürlich, in einem wirklich natürlichen Zustand. Darum muss man sich die Abschnitte wirklich gut aussuchen. Ich würde eigentlich immer empfehlen, zum Azense zu gehen.
Azense, okay.
Azense, so bei Schwarzenburg rum und so. Dort ist wirklich das ist einer von diesen Flüssen oder Flussabschnitten, der wirklich noch eigentlich unbeeinflusst ist und wo man auch sieht, eben wie breit eigentlich so ein Fluss wäre,
ja.
wie dynamisch auch und wie wild so ein Fluss kann sein. Das ist sicher ein guter Abschnitt. Und sonst gibt es eigentlich viel, ja, an vielen Gewässern so eben einzelne Abschnitte, die noch intakt sind und nicht gerade durch das Kraftwerk oder irgendetwas beeinflusst. Und dort würde ich eigentlich raten, um unsere Gewässerperlen eigentlich anzuschauen. Wir haben vom WWF aus eben eigentlich eine Analyse gemacht, welche Abschnitte sind noch intakt und dann wie ein, ja, eigentlich die Highlights rausgepickt, oder? Das sind, ich denke, es sind etwa 60 Perlen, die wir eigentlich definiert haben. Und zudem gibt es ein Buch, wo dann auch mit der Wanderung dann noch beschrieben ist, was ist jetzt an diesem Abschnitt speziell, wieso ist der eben jetzt als Perle deklariert, wie kommt man dort hin, was kann man für eine Wanderung dazu machen und so. Das ist sicher wahrscheinlich der einfachste Einstieg,
um das Buch kannst du etwas kennenlernen. Über den WWF bestellen?
Kann man über den WWF Shop bestellen. Oder eigentlich, es gibt es auch in vielen Buchhandlungen, jetzt, oder im Transa oder so, ja. Liegt es auch auf. Ja.
Genau. Ja, aber das ist so ein bisschen das Ding, das haben wir vorher auch schon zusammen besprochen. Ich habe so das Gefühl, viele Leute merken ja wie instinktiv, dass halt das Gewässer ist etwas Händeschönes, Naherholung, genau. Wichtig für viele Leute, wenn du schaust, wie viele Leute so immer zu Berner Aare spazieren und so. Also, oder zum Thema sind mal da, dass ich eben irgendwie Gürb oder sobald es irgendwo ein Flüssli hat, jetzt meistens ja nebendran noch einen schönen Weg, wo die Leute können spazieren können. Aber viele Leute sind sich, glaube ich, schon nicht so bewusst, was da eben alles drinnen lebt und rundherum und wie es eigentlich sein soll. Ja.
Also, ja, die Erfahrung, eben, das ist augenscheinlich, dass Gewässer wirklich, ja, die zeichnet Menschen magisch an, eigentlich, oder? Eben, das sieht man in allen Städten im Sommer, ist es wirklich offensichtlich, dass alles das sich am Wasser aufhält, oder in Basel oder Zürich oder Bern, das ist eigentlich überall so, dass dort die allermeisten Leute nachher im oder am Gewässer sich aufhalten. Und, ich denke, das Problem ist ein bisschen, dass man in der Schweiz eigentlich jetzt wirklich nur noch 5% natürliche wilde Gewässer haben, oder? Und man wächst dann wie so ein bisschen mit dem Bild auch auf, das man von diesen Gewässern jetzt hat, dass die halt in der Regel eben begradigt, kanalisiert und reguliert sind, oder?
Ja.
Und man hat dann wie das Gefühl, in der Schweiz ist ja eh alles in Ordnung, dann sind die Gewässer sind auch in Ordnung, ist alles tipptopp. Und ich glaube, man realisiert erst einmal, was eigentlich fehlt, wenn man ins Ausland geht oder wenn man nachher in den Balkan geht und dort sich Gewässer anschaut, wo halt eben dreimal so breit oder zehnmal so breit sind wie unsere. Oder wenn man in die Alimente geht und schaut, wie breit das dort das Flussbett ist und wie viel Seitenarme das dort gibt und dass sich der Fluss innerhalb von ein paar Wochen total kann verändern
kann.
Also, dass dort wirklich so viel Dynamik auch drin ist und eben Vielfalt eigentlich. Das wird einem dann wirklich erst bewusst, wenn man das so noch sieht, oder?
Ja.
Was bei unseren Schweizer Gewässern überall fehlt, oder? Und, ich glaube, dass dort arbeiten wir dran, um wie aufzuzeigen, hey, dass der Zustand, den wir jetzt haben, der ist nicht im Prinzip ideal, oder? Also,
ja.
Man sieht es auch eben, von den Fischarten sind zwei Drittel gefährdet oder schon ausgestorben, oder? Und das deutet darauf hin, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist mit unseren Gewässern. Oder? Und dort schaffen wir daran, dass man dort irgendwie vor allem eben auch das Bewusstsein wieder kann, aufzeigen kann, dass das nicht alles gut läuft und dass man wirklich etwas da machen muss, dass das Gewässer auch in Zukunft irgendwie noch quasi lebenswert bleiben, oder? Weil wenn es so weitergeht wie jetzt, dann sterben da noch die letzten Äschen aus, oder? Und dann irgendwann werden die Lebensadern dann eigentlich, das sind dann mehr oder weniger einfach nur noch menschliche Betonkanäle, oder? Wo nicht mehr viel drin lebt, oder? Und das hat nachher sicher auch weitreichende Folgen für uns, oder? Weil es hängt ja nicht nur, sag jetzt mal, Fisch oder irgendwelche Tiere und Pflanzen dran, sondern schlussendlich hängt auch unsere Trinkwasserversorgung dran.
Ja,
und Hochwasserschutz ist auch ein Thema, das eigentlich mit Gewässer, die mehr Raum haben, funktioniert das auch besser. Oder? Ja, sonst muss man einfach immer nur noch höher in dem bauen. Und
ja.
Das kann irgendwie auch nicht das Ziel sein. Und wenn man dort nicht langsam mal ein bisschen umschwenkt, dann wird das bei uns noch sicher auch uns Menschen sehr direkt treffen. Oder? Ja.
Aber ich denke halt, ich von Bern, halt Arare ist halt für viele Leute einfach, es ist cool, man kann drin baden, man kann dran joggen und spazieren und so. Aber okay, als Fischer schaue ich halt immer noch ein bisschen rein, was am Boden ist. Und wenn man den Leuten so ein bisschen zeigt, hey, schau, da ist eine Barbe, da steht eine Forelle und so, genau. Ist erst nachher, das ist ja wirklich ein Lebensraum halt, weil viele Leute schnauben das gar nicht mehr so, habe ich
das Gefühl. Im Prinzip, das haben wir auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, alles, was unter der Wasseroberfläche ist für viele Leute eigentlich nicht existent. Man hat vielleicht, man weiss vielleicht so ein bisschen, dass dort irgendwelche Fische noch drin wohnen, aber wenn man sich nicht achtet oder nicht weiss, wie schauen, dann sieht man die nicht, oder? Und das zeigt sich immer wieder, wenn man nachher wirklich so schöne Unterwasserfotografien auch macht oder das mal visuell eigentlich gut aufbereitet und zeigt, dass das total faszinierend ist, oder? Wenn man Exkursionen macht, wenn zum Beispiel die Nase in den Murg aufsteigt oder zu ihrer Laichzeit und dort nachher tausende von Nasen wirklich gleichzeitig aufgehen und dass dann eigentlich die Murg fast schwarz ist, oder?
Ja.
Und wenn man dort einfach vorbeiläuft und sich nicht besonders achtet, dann sieht man das nicht. Dann sieht man vielleicht, vielleicht ein bisschen dunkel oder was auch immer. Wenn man nachher darauf aufmerksam macht, dass das alles Fische sind, die da jetzt sich vorpflanzen und dass das ein total einzigartiges Phänomen ist, dann finden es eigentlich alle Leute total cool. Und das Gleiche ist auch, wenn man noch eben mal eine Revitalisierung umsetzt. Oder? Dann ist am Anfang vielleicht skeptisch gross. Sobald nachher aber eben der Flussabschnitt nachher wieder eben ein bisschen mehr Raum oder ein bisschen natürlicher daherkommt, dann wird das eigentlich von den meisten Leuten nachher wirklich auch sehr gut angenommen und wirklich auch geschätzt. Oder? Aber häufig eben erst, wenn es dann so weit ist und im Vornherein ist man eher ein bisschen skeptisch. Muss man häufig auch Überzeugungsarbeit leisten.
Okay. Zum Abschluss noch, wie lange Menschen geht es noch, bis wir Lachse in Rare haben?
In Rare? Sag
jetzt mal in Rare. Ja, aber wenn sie bis in Rare kommen, ist ja schon viel gut. Oder?
Genau. Also grundsätzlich hoffe ich, dass wirklich...
Also rückkehrende...
Dass das letzte Verbindungsstück im Elsass in den nächsten 2, 3, spätestens 5 Jahren wirklich noch vernetzt wird, dass die Kraftwerke mit diesen Fischen besser ausgestattet werden. Und wir haben uns jetzt eigentlich als Ziel gesetzt, dass wirklich bis 2025 der Lachs wieder nach Basel kommt.
2025,
okay. Und nachher dauert sicher, ich sage jetzt mal, eben noch 2, 3, 5 Jahre. Also es werden dann sicher schon einzelne Lachs auch weiter raufziehen, oder? Das ist gut möglich. Aber bis man wirklich nachher auch ein paar Lachs in der Aare oben antrifft, denke ich, wird es schon wahrscheinlich 2030 werden, realistischerweise. Oder? Aber das wäre, denke ich, schon unser Ziel, dass bis dann der Kreislauf
komplett ist,
und, komplett ist und einigermaßen funktioniert für den Lachs.
Cool, dann freuen wir uns auf 2030.
Wenn es vorne ist, noch besser.
Genau. Wenn wir die Lachse wieder können vor der Haustür beobachten und die Lachsbrötli rausnehmen.
Das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir das in der nächsten Zukunft noch erleben könnten.
Dann würde ich auch finden. Hey, danke viel mal. Merci mega auch. Spannend gewesen.
Cool.
Ja.
Hat mich gefreut.
Ja, mehr. Und weiterhin toi toi toi.
Merci. Vielleicht noch als kleiner Disclaimer.
Ja.
Falls sich jemand interessiert, was wir jetzt in diesem Lachsprojekt so machen, was gerade läuft.
Genau.
Dann gibt es eigentlich zwei Homepages, wo man das kann anschauen kann. www.ch/lachs ist so ein bisschen die generelle Seite, wo man zum Projekt etwas kann, erfahren kann. Und für alle, die in Basel, so ein bisschen Region Basel, die hier sind und eben vielleicht auch mal einer von diesen Aktionen mitmachen, dort sind wir stark beim Campaignen, dort wäre es Lachs 2020, also mit 2G, lachs2020.ch.
Ja.
Dort ist eigentlich, ja, sieht man, was so läuft, kampagnenmässig. Wo es zum Beispiel das Lachsbier zum Kaufen und zum Probieren gibt.
Wo ich jetzt da bekomme,
und so Sachen. Okay. Also, das kann ich euch nur ans Herz legen, um dort mal vorbeischauen. Und wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr auch jederzeit auch bei mir melden, das ist klar.
Okay. Und sonst, glaub, für die, was ich eben allgemein, jetzt vielleicht nicht spezifisch für das Lachs-Projekt einsetzen wollen, es gibt, glaube auf WWF Schweiz auch die Seite, wo man sich eben anmelden kann für allerhand Projekte.
Genau.
Und da wird man aufgeboten.
Genau.
Für so Helfer-Einsätze.
Genau, also auf der WWF-Seite findet man dort sicher auch verschiedenste Möglichkeiten, um sich irgendwie können engagieren, zum Kontakt aufnehmen. Wenn man irgendwie jetzt nicht das Passende findet, dann kann man auch einfach anrufen. Wir haben in dem Sinne eine Hotline, die immer besetzt ist. Und wenn man dort nachher erklärt, wo das man hin will oder in welchem Bereich oder was man dort machen, dann wird man natürlich dort dann weitergeleitet. Also das ist kein Problem. Ja. Das
cool.
Findet man auf jeden Fall einen Weg.
Gut. Merci vielmals.
Merci auch.
Und ja, cool gewesen.
Cool.
Ich hoffe, für euch war es auch spannend, das Gespräch, und ihr seid ein bisschen begeistert worden von dieser Materie und von diesem Einblick in die Welt dieser Lachsen. Wenn ihr jetzt euch weiter informieren und schauen, was es da sonst noch alles so gibt und Fortschritte hier beobachten, dann könnt ihr das machen unter wwf.ch. Dort findet ihr wirklich alle Infos, unter anderem auch die Infos zu diesen Gewässerperlen und die Wanderung. Wenn ihr euch wirklich aktiv engagieren wollt für Projekte beim WWF, dann könnt ihr das machen unter www.freiwilligenportal.wwf.ch. Dort könnt ihr euch anmelden, sagen, von welcher Region ihr seid und für was für Projekte ihr euch interessiert. Und man wird mich nachher kontaktieren und nach Möglichkeiten schauen, wo ihr euch engagieren könnt. Wenn ihr euch ein bisschen weiter schlau machen wollt über den Gewässerschutz in der Schweiz, dann könnt ihr das unter aquaviva.ch. Das ist eine Gewässerschutzorganisation mit ganz vielen guten Sachen, guten Infos und sehr, sehr spannend, dort mal zum Reinschauen. Wenn ihr einfach auf Social Media wollt, die Sachen weiterverfolgen, dann könnt ihr das auf Instagram unter lachscomeback. Sehr guter Feed, sehr spannend. Man sieht immer, was gerade abgeht, was sie gerade machen. Und wenn ihr jetzt trotz allem einfach sagt, ey, das ist alles schön und gut, aber ich trinke trotzdem lieber einfach ein Bier, dann könnt ihr auch das machen. Und zwar gibt es von Brauerei Fischerstube ein Uli-Bier-Spezial, das heisst Lachs-Spezial, wo man pro Flasche Bier, die man trinkt, 50 Rappen an das Lachs-Comeback-Projekt geht vom WWF. Also es gibt allerhand Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann und ihr findet sicher das Passende für euch. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spass gemacht zum Zuhören und es war interessant gewesen. Für mich hat es sehr, sehr gefällt, sehr lernreich gewesen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Und bis zur Episode 4. Danke vielmals und bis bald.